Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit der Radioakademie.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Radioakademie mit Texten von Pater Alfred Delp, heute zum Thema über die Bedingungen der wahren Freude. Zunächst die Tagesmeldungen. Papst Benedikt will die Liturgiereform nicht zurückdrehen. Das hat der neue päpstliche Zeremonier Guido Marini erklärt. Er reagierte damit auf Kritiken, dass Papst Benedikt am Fest der Taufe des Herrn in der Sixtinischen Kapelle mit dem Rücken zum Volk zelebriert habe. Dies bedeute eine gemeinsame Hinwendung zu Christus, sagte Marini. Die Caritas Jerusalem hat die sofortige Beendigung der Blockade des Gaza-Streifens gefordert. Der derzeitige Stromausfall bedrohe die Kliniken und die ohnehin prekäre Gesundheitspflege. Seit Jahresbeginn, so die Caritas, seien über 60 Personen durch die Gewalttaten zwischen Israel und Palästina ums Leben gekommen. Die Schweizer Diözese Genf, Lausanne, Fribourg und der Kapuzinerorden sind mitverantwortlich am Kindesmissbrauch in der Schweiz. Jetzt werde geprüft durch eine gemeinsame Kommission, wie Kindesmissbrauch aufgeklärt und verhindert werden könne. Am kommenden Freitag wird Papst Benedikt den Vorsitzenden des Weltrats der Kirchen, Samuel Kobia, in Rom empfangen. Zum Abschluss der Weltgebetswoche für die Einheit der Christen werde Kobia dem Papst auch eine Botschaft der 350 von ihm vertretenen Kirchen überbringen. Der vatikanische Justizminister Francesco Coccopalmiero hat katholischen Laien Hoffnung darauf gemacht, dass sie möglicherweise in Zukunft leichter vor kirchlichen Gerichten ihre Rechte einklagen können. Das Kirchenrecht sei veränderbar, daher auch die kirchliche Gerichtsbarkeit, so Coccopalmiero vor Journalisten. Die ehemalige Kindersoldatin und Missio-Projektpartnerin China Keitetsi wird am 6. Februar den Papst besuchen. Die Audienz findet im Vorfeld des UNO-Welttages gegen Kindersoldaten statt. Das teilte das Hilfswerk jetzt gemeinsam mit TV-Moderatorin Gundula Gause und Missio-Präsident Pater Hermann Schalück will Keitetsi dem Papst die Situation von weltweit 250.000 Kindersoldatinnen nahebringen. Soweit die Tagesmeldungen. Und nun kommen wir zu einem weiteren Teil der Radioakademie mit Texten von Pater Alfred Delp. Dieser hat im Angesicht des Todes im Gefängnis mit gefesselten Händen geschrieben. Heute hören Sie einen Teil seiner Aufzeichnungen über die Bedingungen der wahren Freude.
Die Ehrlichkeit, mit der der Mensch zu seinem Wesen stehen soll, bedeutet eine innere Selbstlosigkeit, durch die der Mensch nicht ein uninteressierter und uninteressanter Nirvanist werden darf, sondern durch die er über sich selbst hinauskommen soll. Aus dieser Offenheit wird er in eine große Freiheit gelangen, eine Freiheit von Krampf und Verblendung und Verkümmerung in sich selbst. Der weite Weg, den der Mensch zurücklegen muss, bis er in der echten Gottesbegegnung auch echt und ganz zu sich selbst findet, dies alles sind innere Vorgänge und Ereignisse, nicht zunächst äußerlich messbare Weiten und Strecken, obwohl es meist vieler äußerer Schicksale bedarf, bis die Augen geöffnet sind für die wirklichen Zusammenhänge. Dieser weite Weg also führt den Menschen über sich hinaus. Es gehört zum Wesen des Menschen, über sich hinaus zu müssen. Sonst wird er ein geistiger Bourgeois, dickblütig und stickig und schwerfällig und behäbig. Also doch die große Geste über sich hinaus? Ja, aber anders. Nicht als entartete oder entartende Anmaßung, sondern als ehrlicher Selbstvollzug des Wesens. Gerade wo der Mensch am gefährlichsten irrt, in der verblendeten und autarken Anmaßung, in der Hybris und der stolzen Dummheit, wenn er vom Übermenschen und so weiter träumt, offenbart er zugleich seine wesensmäßige Bestimmung, mehr als Mensch sein zu müssen, wenn er Mensch werden und bleiben will. Wer nur Mensch und sonst nichts sein möchte und nicht mehr von sich weiß als die menschlichen Alltäglichkeiten und alltäglichen Menschlichkeiten, der vegetiert bald nur noch als Untermensch. Auch hier muss der Mensch ehrlich bleiben. Die große Freiheit gibt sich nicht dem räuberischen Zugriff. Sie ist Begegnung, nicht Trotz und Auflehnung und Anmaßung. Die Feuer des Prometheus sind Märchenfeuer. Die himmlischen sind kräftig und klug genug, zu hüten, was ihr eigen ist. Sie brauchen zur Offenbarung und Dokumentierung ihrer Kraft und Zuständigkeit gar nicht den lächerlich grausamen Gestus der Rache. Gott ist nicht rachsüchtig. Er ist nur er selbst. Der Mensch hat oft das Gefühl, dass sein Fuß sich bei jedem Schritt neu verfängt in irgendeinem Dickicht, aus dem er nie herauskommt. Dem näheren Zuschauer eröffnet sich die deprimierende Tatsache, dass dem Menschenwesen Grenzen gesetzt sind, die härter und enger und undurchdringlicher sind als die Grenzen der Natur. Man muss selbst einmal Gefangenschaft ausgehalten haben, um zu wissen, was für unser inneres Wesen da gesagt wird. Man muss einmal im engen Raum und in Eisen gesessen sein, in der Ecke die zerfetzte Fahne der Freiheit haben stehen sehen, in tausend Bildern der Schwermut. Immer wieder fliegt das Herz davon und versucht der Geist sich in der freien Erhebung, aber nur, um beim nächsten Schritt der Runde und beim nächsten Klirren der Schlüssel umso endgültiger zur Wirklichkeit zu erwachen. Und dabei wissen, du bist ohnmächtig. Du hast keinen Schlüssel. Und deine Tür hat innen kein Schloss. Und dein Fenster ist vergittert und liegt so hoch, dass du nicht einmal hinausschauen kannst. Wenn nicht einer kommt und aufmacht, bleibst du gebunden und arm im Elend. Es helfen alle geistigen Überwindungen nichts. Dies ist eine Tatsache und ein Zustand, der gilt und anerkannt sein will. Ja, und in diesem Zustand steht unser Menschenwesen. Das heißt, der Mensch ist deswegen so arm und lebensuntüchtig und brüchig geworden, weil Gottes Befreiung an ihm nicht geschehen ist. Genauso wie ich weiß, dass nur Gott meine Fessel lösen und meine Tür öffnen kann und wird, und dass nur sein schöpferischer Sturm meine Fahne noch einmal wehen lässt, genauso geht es dem Menschen. Es bedarf aber für ihn der rechten Einsicht in diesen Sachverhalt des harrenden Rufens nach dem erlösenden Gott und der wartenden Offenheit. Gott verhallt den Menschen nicht zu seinem Heil. Das muss man den Menschen heute immer wieder sagen, dass der Herr bereit und wartend vor den Thron steht, dass die ganzen Geschehnisse nicht nur Gericht sind, sondern ebenso ernst zu nehmen sind wie das Hämmern Gottes an die Tore unseres Geistes und unserer Freiheit, sich ihm zu ergeben. Von uns aus und mit eigener Kraft allein schaffen wir es nicht. Die Freiheit ist der Atem des Lebens. Wir sitzen in dumpfen Kellern und engen Kerkern und stöhnen unter den berstenden und vernichtenden Einschlägen des Schicksals. Wir sollen endlich beginnen, den Dingen keinen falschen Glanz und keine falsche Würde mehr zu geben, sondern sie tragen als das, was sie sind. Unerlöstes Leben. Und schon wandelt sich das Klirren der Ketten und das Zittern der Nerven und Zagen der Herzen von selbst zum Stoßgebet. Ihr Himmel, tauet den Gerechten. Wir sollen viel endgültiger unser konkretes Geschick in diese Zusammenhänge hineinnehmen und nach Gottes erlösender Freiheit rufen. Dann weitet sich die Enge, und die Lunge bekommt wieder frische Luft, und der Horizont hat wieder Verheißungen. Das Dasein weint und klagt noch, aber es klingt schon eine leise Freudenmelodie der Sehnsucht und des Wissens in den gebrochenen Stimmen der Klagenden. Die vierte Vorbedingung zur Ermöglichung wahrer Freude. Der Mensch dieses Wissens und dieser Haltung löst sich aus der Unmittelbarkeit der Dinge und Gegebenheiten. Er gerät in eine heilsame und heilende Distanz. Nicht in die verzweckte und kühle Distanz des Kalküls, der Organisation, der Mechanisierung, sondern in die überlegene Freiheit. Freiheit, die den Menschen herauslässt aus der Hetzjagd des getriebenen Tages und der berechneten Stunden oder der vibrierenden Angst. Der Blick sieht durch. Die größeren Zusammenhänge sind gewusst. Und vor allem, der Ort ist erkannt, an dem allein die gültigen Wertungen geschehen und die endgültigen Entscheidungen fallen. Dieser Ort ist der Punkt, an dem sich die schöpferische und heilende Freiheit Gottes und die suchende und rufende Freiheit des Menschen treffen. Dort stirbt nicht die Not, aber der Kummer. Dort verschwindet nicht die Last, aber der Kleinmut. Dort gilt auch die Aufgabe und Bewährung des Daseins, aber nicht als quälende Sorge. Der Mensch weiß seines Daseins Mitte in Gott hinein verlagert. Es sei erinnert an einige Grundhaltungen, die zu denen gehören, in denen der Mensch er selbst wird. Der Liebende zum Beispiel ist eine der Urformen und Grundformen des Menschen, der Ehrfürchtige ebenso. Der Mensch, der mit seiner Lebensmitte in die seinsgerechte Beziehung getreten ist, mit Gott das personale Ich-Du-Verhältnis vollzieht. Dieser Mensch erst kommt zu sich, weil er erst richtig ist. Und im Vollzug dieses Lebens wachsen ihm längst verlorene oder verkümmerte Fähigkeiten neu zu oder wachen wieder auf. Die Substanz weitet sich, die Augen werden heller und klarsichtiger. Er bleibt, trotz allem gespürten Beben und Schwanken, sicherer und zuversichtlicher. Immer noch Mensch unterwegs, immer noch Mensch in der Schwebe und Bedrängnis, immer noch Mensch in Bewährung und Prüfung, aber er ist doch über das Gröbste hinaus. Die Seele kennt wieder Lieder und hört die heimlichen Brunnen wieder rauschen. Sie vollzieht den Durchbruch zur Verwirklichung des In Domino. Und einmal wird sie singen, das alte, jubelnde Preislied der gesegneten Begegnung. Halleluja! Die fünfte Vorbedingung zur Ermöglichung wahrer Freude. Dies alles gilt und wird, so der Mensch sich in die willige Offenheit und Ansprechbarkeit entscheidet. Aber es geschieht und gilt immer noch als kreatürliches Ereignis, in der Verhaltenheit, in der der Mensch allein Gottes Wirklichkeit und Glück ertragen kann. Diese Verhaltenheit ist Glück und Glanz genug für den, der spürt und weiß und glaubt. Und doch ist sie erst Anfang, Unterpfand, Ahnung und erstes Atemholen. Das je größer und immer noch mehr der Endgültigkeit schimmert durch alle Ritzen der Kreatur und hält das Leben in drängender Lebendigkeit. So gewinnt das Leben seinen äußersten Horizont und die Stunde ihren vollsten Klang. Immer rufen uns die Verheißungen. Dieses wunderbare Jesaja-Wort verkündet ihr Kleinmütigen, redet alle Kreatur an und berührt heilend und tröstlich die tiefste Wunde ihrer Wirklichkeit. Wehe, wenn ein Leben, eine Welt, ein Volk keine Verheißungen mehr hat. Das heißt zugleich, sie haben keine Lebendigkeit mehr, keinen Glanz und keine Zuversicht und keinen Mut und kein Glück. Die Freude stirbt. Die Verheißungen Gottes stehen über uns. Gültiger als die Sterne und wirksamer als die Sonne. An ihnen wollen wir gesund werden und frei von innen her. Sie haben uns umstellt und den Raum des Lebens zugleich ins Unendliche ausgeweitet. Selbst die Klage behält noch ihr Lied und die Not ihren Klang und die Einsamkeit ihre Zuversicht. Ja. Und die Freude, auf deren Botschaft wir warten, zu der wir angeleitet und befähigt werden wollen? Habe ich etwas gesagt von der vielfachen und erregenden Freude, die einen Menschen überkommen kann im Schein der Sonne? In der Bewegung des Wassers? Im Aufblühen der Blumen? Bei der Begegnung mit einem echten Menschen? Habe ich etwas gesagt von der freudvollen Regung, die für einen Menschen echte Liebe und echtes Leid bedeuten können? Wie Himmel und Erde die Anlässe großer und tiefer Freude werden können? Ich habe nichts davon gesagt. Ich weiß sonst sehr gut, aus wie viel Quellen den Menschen Freude zufließen kann und dass alle diese Quellen auch verstummen können. Es ging nicht darum. Es ging um das alte Thema meines Lebens. Der Mensch wird gesund durch die Ordnung Gottes und in der Nähe Gottes. Hier wird er auch freudefähig und froh.
Das waren Überlegungen von Pater Alfred Delp, die dieser im Gefängnis mit gefesselten Händen geschrieben hat. Sie sind erschienen in dem Buch »Im Angesicht des Todes« im Echter Verlag Würzburg. Der Sprecher dieser Texte war Patrick Blank. Die Aufzeichnung ist auch als CD zu beziehen, und zwar beim DD Mediendienst Kaulbachstraße 22a in München, 80539 München. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.